Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutz kompetent zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Health Podcast. Ja, Matthias Schwarz und ich haben heute den Co-Founder von Oscar Health zu Gast, den Niklas Best. Und bevor ich jetzt zu viel schon vorweg euch verrate, lieber Niklas, erstmal herzlich willkommen hier im Podcast. Und stell dich doch mal ganz kurz unseren Hörern vor. Was müssen sie über dich unbedingt wissen, damit sie so ein kleines Bild von dir im Kopf haben?
Danke vielmals, Peter. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, ganz kurz zu mir. Ich lebe in Frankfurt, habe früher schon mal kleiner gegründet, bin dann durch Zufall ins Gesundheitswesen gestolpert und habe für Fresenius Medical Care, den größten Nierenversorger der Welt, gearbeitet und bin jetzt sehr froh, die Welt vor der Dialyse, in dem Fall Nierenpatienten oder multimorbide Chronikerpatienten, mit Oscar Health zu begleiten. Und ja, freue mich sehr, heute dabei zu sein und auf die Session.
Ja, also auch herzlich willkommen von mir, lieber Niklas. Danke für die kurze Einführung. Das bringt mich tatsächlich schon zur nächsten Frage. Du hast ja gerade schon ganz kurz ausgeholt, dass du vor Oscar Health, und ich glaube, wenn ich es richtig weiß, es war August 22 das Datum, wo ihr das gegründet habt. Hast du ja Erfahrung gesammelt in vielen anderen Bereichen. Da ist dann immer so spannend zu sehen, oder wenn du uns mal kurz abholst, was war so dann auch der Punkt, und du hast gerade erwähnt, wie bist du im Gesundheitswesen gelandet und was hat dich da hingebracht? Und was hat dir vor allem aus deinen vorherigen Tätigkeiten und deinen vorherigen Beschäftigungen, was hat dir dabei geholfen?
Ja, spannende Frage. Ich muss sagen, mittlerweile kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, nicht im Gesundheitswesen zu arbeiten. Vorher, wenn man so gerade den großen Zeh reinhält in diese Welt, dann ist man oft so ein bisschen erschlagen von der Komplexität. Aber irgendwie habe ich sie mittlerweile liegen gelernt. Ja, wie bin ich da hingekommen? Wie gesagt, ich habe so grundsätzlich eigentlich eher einen unternehmerischen Hintergrund, habe in recht jungen Jahren schon mal gegründet und bin so ein bisschen in die Technologiewelt gekommen und bin dann, muss man sagen, so ein bisschen durch Zufall, weil die zweite Gründung mich jetzt nicht zum Multimillionär gemacht hat, um zwar sozusagen dann in die Corporate-Welt wieder oder zum ersten Mal damals gekommen und bin in die Fresenius-Gruppe gekommen, die der größte private Klinikanbieter und oder Gesundheitsanbieter in Europa ist. Und speziell war ich bei Fresenius Medical Care, was der größte Nierenversorger der Welt ist. Viele verbinden Fresenius, so ein bisschen auch Deutschland, eher mit der Hochschule oder ja mit dem Institut Fresenius. Das hat natürlich nichts in dem Fall mit Fresenius Medical Care zu tun. Und die Leute aus Gesundheitswesen kennen das natürlich sehr gut. Aber ja, ist ein weltweites Unternehmen, über 4000 Kliniken, Dialysekliniken hauptsächlich und der Marktführer für Medizinprodukte im Bereich Dialyse. Und ich durfte da mit meinem Hintergrund aus den Gründungen dann die Operationalisierung so ein bisschen von der Digitalstrategie machen. Das heißt, am Anfang so ein bisschen die Digitalstrategie mitgestalten und dann das Digitalteam im Bereich Europe, Middle East, Africa, also EMEA, aufbauen und dann verschiedene digitale Teams leiten und habe dann da so Themen wie die Patienten-App von Fresenius Medical Care für Dialysepatienten gestartet, die wir in 27 Länder gebracht haben, Doktor-App, Produkt- und Design-Team vom klinischen Informationssystem. Das heißt, bin irgendwie so plötzlich in diese Welt des europäischen Gesundheitswesens reingerutscht und ja, habe dadurch einen sehr spannenden Überblick bekommen dürfen über unterschiedliche Gesundheitswesen und wie herausfordernd es ist, die zu durchblicken, um dann da jeweils Geschäft erfolgreich zu machen. Und bin aber so mit Patienten und Ärzten in Kontakt gekommen und habe kennenlernen dürfen, wie schön das ist, für Menschen ein Produkt zu entwickeln, was wirklich Mehrwert bietet und das nicht nur, weil es Leuten Spaß macht, sondern weil es Leute gesünder macht und länger leben lässt. Und ja, hab da wirklich auch Situationen gehabt, die mich dann dazu bewogen haben, dann nochmal zu gründen. Und da kam dann irgendwann Oscar raus.
Ja, beschreib doch mal den Moment. Also du hast ja wahrscheinlich ein konkretes Problem gesehen bei deiner Gründung. Sonst hättest du wahrscheinlich, wie du es so schön gesagt hast, jetzt im anderen Kontext hast du die Fußspitzen in die Corporate-Welt getaucht oder gestreckt. Jetzt war es ja dann so genau der Schritt wieder zurück bei dir ins unternehmerische Handeln. Welchen Punkt hast du da besonders gesehen, der dich dazu bewegt hat, dann diesen Schritt zu gehen?
Ja, spannende Frage. Das waren teilweise, ich sag mal, einfach emotionale Situationen, die ich im Corporate erlebt habe, wo ich zum Beispiel User-Tests mit Patienten gemacht habe, die an der Dialyse waren. Und in dem Fall zum Beispiel ein älterer Dialysepatient aus Portugal mit einem Interview angefangen hat, bitterlich zu weinen und meine Hand nahm und mir sagte, also auf Englisch, aber ist zwar schön, Herr Best, dass Sie hier eine App entwickeln, die mir hilft, länger an der Dialyse zu leben, aber ich will überhaupt nicht länger leben. Ich hätte viel lieber so ein Produkt gehabt früher, so dass ich nie hier hätte landen müssen. Und also ich hatte noch nicht so oft von einem 70-jährigen weinenden Mann die Hand in meiner Hand und das geht einem schon unter die Haut. Und wir haben dann auch angefangen, Projekte mit auch einer Unternehmensberatung zu machen, und die Welt vor der Dialyse genau anzugucken. Und das ist schon eine spannende Welt, weil die Patienten sind oft lange Diabetes- und Bluthochdruckpatienten. Das macht die Niere kaputt und dann kontrolliert die Niere den Bluthochdruck. Und damit gehen viele kardiovaskuläre Komplikationen los. Und wenn die Patienten das überleben, dann kommen sie an die Dialyse. Und das sind so die klassischen teuren multimorbiden Patienten, also Patienten mit mehreren chronischen Krankheiten, für die wir nicht so viele Antworten haben im Gesundheitswesen, außer 5 bis 10 Minuten Arzttermine. Und das ist irgendwie frustrierend für Kostenerstatter, frustrierend für Ärzte und frustrierend für Patienten. Und es war damals schwierig, einfach im Konzern das Thema so zu treiben, wie ich das gerne getrieben hätte. Wir haben uns viel in den USA angeguckt, aber in Europa nicht so richtig was auf die Straße bekommen können. Aus verschiedenen Gründen, die absolut fein waren damals. Aber ich konnte das Thema irgendwie nicht so richtig loslassen. Und dann kam die Möglichkeit, ja, das außerhalb umzusetzen. Und dann habe ich den Schritt nochmal gewagt.
Ja, ich bin beeindruckt, Niklas, tatsächlich von der Geschichte und auch von den Beweggründen. Und jetzt hast du sehr viel von dir erzählt, wo du herkommst und dass das Thema dich auch sehr stark fesselt. Und das, ich glaube, das merken auch die Zuhörerinnen, dass du da komplett, ich sage jetzt mal, on fire bist für dieses Thema, was ich super finde. Aber hol vielleicht uns auch nochmal ab in dem Kontext, was macht jetzt Oscar Health genauer? Also was ist der Lösungsansatz? Wie geht ihr vor? Wie seid ihr aufgebaut? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man euch nicht kennt?
Ja, gerne. Also was wir tun ist, wir helfen multimorbiden Chronikern, spezifisch Nierenpatienten, ihr Lebensstil leitliniengerecht zu verändern. Wir machen das über ein Medizinprodukt zertifizierte App, die Patienten Zugang gibt zu Pflegekräften von Oscar, die von uns verhaltenswissenschaftlich geschult wurden, um Patienten dann mit verhaltenswissenschaftlichen Methoden zu helfen, ihren Lebensstil Stück für Stück zu verändern. Wir haben im Hintergrund einen Therapieplan-Algorithmus, der uns erlaubt, unsere Gesundheitsthemen, die wir mit dem Patienten behandeln, also das heißt die Routinen, wie wir mit dem Patienten arbeiten, zum Thema Ernährung, Vitaldaten messen, physische Aktivität und Medikamentenadherenz und Co., dass wir die in kleinen, so ein bisschen Mikro Abschnitten mit den Patienten erarbeiten, um so Stück für Stück langfristige Verhaltensänderungen beim Patienten zu induzieren und so zu helfen, dass Patienten weniger Komplikationen haben, Ärzte entlastet sind, weil wir so ein bisschen als verlängerter Arm der Praxis arbeiten und schlussendlich Kostenerstatter reduzierte Kosten haben, weil wir helfen, dass Patienten leitliniengerechter behandelt werden und weniger ins Krankenhaus müssen.
Seht ihr euch da selbst noch im präventiven Sektor? Weil im Endeffekt haben die Patienten ja bereits eine Problematik, die ihr versucht wieder zu mildern, beziehungsweise auf einem gewissen Niveau zu halten oder auch vielleicht zu verbessern in dem einen oder anderen Bereich, um aber auf der anderen Seite auch präventiv nicht an die Dialyse zu müssen oder später an die Dialyse zu müssen. Wie würdest du euch da in diesem Kontext einordnen?
Ja, super Frage, weil normalerweise würde ich die beantworten damit, dass wir uns durchaus im präventiven Bereich bewegen. Jetzt sind wir natürlich hier im Healthcare-Podcast und da denken dann oft Menschen im Tertiär, Sekundär und Co-Prävention. Und das ist so etwas, wo wir dann sagen müssen, wir sind eigentlich nicht präventiv tätig, sondern die Patienten haben schon bei uns eine Diagnose und wir helfen, dass die diagnostizierten Patienten dann besser versorgt sind und so weniger Komplikationen haben. Das heißt, wir sind zwar präventiv dafür zuständig, dass die Komplikationen reduziert werden, weil wir die Krankheitsprogression versuchen aufzuhalten, aber ja, es sind jetzt keine klassischen jetzt zum Beispiel Programme, die jetzt in der Primärprävention ja sich befinden.
Ja, du hast es jetzt auch schon ein bisschen beschrieben. Also wo sind die Vorteile auch für die verschiedenen Stakeholder, also von Patienten über die Gesundheitsversorger, über ja die Therapeuten. Also so es gibt ja verschiedene Stakeholder in diesem Prozess. Wo musstet ihr mit eurer Lösung am meisten Überzeugungsarbeit leisten?
Ja, gute Frage. Also am Ende mussten oder fokussieren wir uns bei der Überzeugungsarbeit stark auf denjenigen, der am Ende dafür zahlt. Und das sind Krankenkassen, weil wir setzen das Ganze in § 140a-Verträgen, also klassischen Selektivverträgen um. Und dementsprechend sind Krankenkassen erstmal unsere erste Ansprechpartner, mit denen wir diese Verträge aufsetzen, um denen zu helfen, dass sie ihre multimorbiden Hochkostenpatienten engmaschiger unterstützen können, als Gesundheitspartner bei diesen Patienten auftreten können und am Ende weniger Kosten verursacht bekommen. Und der nächste Schritt ist dann, Behandler und natürlich Patienten zu überzeugen. Patienten zu überzeugen ist jetzt nicht so herausfordernd. Das sind Patienten, die suchen aktiv nach Unterstützung. Die haben oft schon viele gesundheitliche Herausforderungen, die sie mitbekommen, fühlen sich im Gesundheitswesen oft so ein bisschen alleingelassen oder von verschiedenen Ärzten mehr oder weniger hin und her geschubst. Das heißt, wir versuchen so ein bisschen die Behandler in dem Fall zu unterstützen, dass wir als verlängerter Arm der Praxis agieren, um die Themen, die in der Praxis angestoßen wurden. Das heißt, wenn der Behandler oder die Behandlerin dem Patienten mitgibt, dass er zum Beispiel Salz reduzieren soll und die Medikamente regelmäßig nehmen soll oder die Ernährung nochmal spezifisch für die verschiedenen Krankheiten umstellen soll. Da sind wir im Endeffekt diejenigen, die den Ärztinnen und Ärzten erlauben, das bei ihren Patientinnen und Patienten dann auch im Alltag umzusetzen. Das heißt, wir entlasten auf der einen Seite die Ärzteschaft und helfen so Patienten, sie sich sicherer fühlen und im Endeffekt weniger Komplikationen haben.
Also sehr, sehr spannende Einblicke. Vielleicht lass uns da nochmal tiefer reingehen, Niklas. Wie muss man sich das jetzt vorstellen aus der Sicht eines Patienten? Also ihr habt Selektivverträge mit Kassen. Die heißt, die Kassen empfehlen das den Patienten im besten Falle in der Betreuung oder der Patient meldet sich bei der Kasse, bekommt dann das und lädt sich dann eure Lösung runter. Wie geht's dann weiter? Wie muss man sich das vorstellen in der Praxis, dass wir mal so ein Bild kriegen?
Ja. In der Praxis sieht es dann so aus, dass einer der ersten Schritte nach so einem Anamnese-Fragebogen ist, dass Patienten Zugang zu unseren Pflegekräften und also oft nephrologische Fachpflegekräfte bekommen. Das ist, wird dann ein spezifischer Gesundheitsberater für die Patienten als Coach ausgewählt, der die Patienten in den ersten Tagen kennenlernt über ein recht umfangreiches 30- bis 45-minütiges Anamnesegespräch, wo wirklich eine tiefe Bindung mit dem Patienten aufgebaut wird, wo der Gesundheitsberater oder die Beraterin versteht, Wo steht der Patient bei den verschiedenen Herausforderungen in den Routinen und den beschriebenen Themen, die Patienten im Alltag umsetzen müssen? Und wo sitzt die größten Herausforderungen? Aber auch, wo sitzt die Themen, wo der Patient oder die Patientin erstmal am höchsten motiviert sind, diese Themen anzugehen? Und auf Basis von den Informationen und mit unserer Software wird dann ein Gesundheitsplan für die Patienten aufgesetzt, der hilft, dass die Patienten eben nicht mit diesen ganzen Verhaltensänderungen, die mit der Multimorbidität eingehen, völlig überfordert werden, sondern dass die Patienten Stück für Stück durch einen persönlich erstellten Gesundheitsplan geführt werden, der hilft, dass wir mit den Themen anfangen, wo die Patienten erstmal die ersten Erfolgserlebnisse generieren können und dann Stück für Stück davon ausgehend dann die bisschen herausfordernden Themen anzugehen. Und unsere medizinproduktzertifizierte App erlaubt uns, dass wir dann zusätzlich Daten von den Patienten kontinuierlich aufnehmen können, den Patienten Aufgaben und Lerninhalte zur Verfügung stellen können. Wir haben über 400 Seiten an Lerninhalte, die alle animiert und illustriert sind, in einfacher Patientensprache gehalten sind und die dann sich aber nie wie 400 Seiten anfühlen, sondern in kleine Micro-Learning-Abschnitte den Patienten zur Verfügung gestellt werden, je nachdem, wo sie in ihrer Journey gerade stehen. Und wenn es dann nochmal Herausforderungen gibt bei den Patienten, kann dann die Gesundheitsberaterin im Hintergrund den Patienten zum Beispiel dann zusätzliche Inhalte auch nochmal zur Verfügung stellen oder über Chat auf die Patienten zugehen, gegebenenfalls sogar nochmal einen Termin machen mit den Patienten. Immer mit dem Ziel, dass zu den jeweiligen Modulen, an denen die Patienten gerade arbeiten, neue Alltagsroutinen erstellt werden oder etabliert werden, die dann auch wirklich so manifestiert sind, dass sie auch nach der Nutzung von Oscar dann im Alltag auch noch Bestand haben.
Wie lange dauert es ungefähr, bis das sich so Verhaltensweisen dann umstellen im Schnitt?
Ja, das kommt ganz drauf an. Also grundsätzlich ist unser Programm auf maximal 4 Quartale ausgelegt und in diesen 4 Quartalen können wir quasi so die Patienten begleiten, die so die größten Herausforderungen haben. Die meisten Patienten brauchen etwas weniger. Und da geht es darum, dass wir dann entweder in einem Quartal oder in 2 Quartalen oder in 3 Quartalen, je nachdem, an wie vielen Themen wir mit den Patienten arbeiten können, sage ich, weil es gibt einfach Themen, die manche Patienten gar nicht angehen möchten, weil zum Beispiel Ernährung irgendwie für die was Heiliges ist und wo sie nicht rangehen möchten, weil wir Angst haben, Lebensqualität zu verändern. Und da versuchen wir dann erstmal zu sagen, ändern jetzt nicht die ganze Ernährung, sondern wir fangen jetzt zum Beispiel nur mal an, Salz zu reduzieren. Und wenn wir das geschafft haben, dann gehen wir vielleicht zum nächsten und fangen mal an, damit weniger Fertigprodukte im Alltag zu essen und Co. Aber es gibt da manchmal auch Grenzen, da müssen wir uns dann auf die Patienten einstellen. Aber wir versuchen diese Grenzen natürlich dann maximal zu verschieben pro Patient, weil wir am Ende davon gemessen werden daran, wie viel Hospitalisierung wir dann auch wirklich einsparen.
Finde ich einen super Ansatz tatsächlich, kann ich nur unterstützen, weil durch diese kleinen Schritte, glaube ich, ist die Motivation auch seitens der Patienten höher und die Erfolgschancen, ne, dran zu bleiben, besser. Ich habe vielleicht noch eine Frage, um kurz nochmal auf den Prozess zurückzukommen. Du hast jetzt ein paar Mal die Gesundheitsberater oder Beraterinnen angesprochen bei euch. Die übernehmen, so habe ich es verstanden, eine Lotsenfunktion auch und steuern zusammen, ne, den Patienten. Da vielleicht tatsächlich 2 Fragen im Blick auf die Gesundheitsberater. Zum einen, wer sind die Gesundheitsberater jetzt so von der Qualifikation her? Also wen habt ihr da an Bord? Und die zweite Frage ist, diese Lotsenfunktion, geht es dann auch so weit, dass ihr teilweise auch unterstützt über diese klassischen Themen hinaus? Also wenn es um Antragstellungen geht, wenn es um Schwierigkeiten geht, ne, mit Behörden, mit Kassen etc. Du hast ja vorhin gesagt, enge Beziehungen werden aufgebaut, persönliche Beziehungen. Ich glaube, dann ist auch mal einfach, dass ein Patient anruft, ein Kunde anruft und sagt, hey, könntest du mir helfen? Ich habe da Probleme mit dem medizinischen Dienst, mit der Kasse, mit wem auch immer.
Ja, super Frage. Und ja, also grundsätzlich ist so, die Qualifikation von unseren Gesundheitsberatern sind im Standard sind es nephrologische Pflegekräfte, das heißt Pflegekräfte, die bereits Erfahrung haben mit dem Patientenklientel, die pflegerisch aktiv waren in der Nephrologie, das heißt, die mit Diabetes, Bluthochdruck und Nierenpatienten regelmäßig gearbeitet haben und da speziell für ausgebildet wurden. Und wir schulen dann in der internen Schulung die Pflegekräfte dann zu den jeweiligen verhaltenspsychologischen Methoden, die wir nutzen, um die Patienten dann möglichst gut von den Gesundheitsberatern begleiten zu lassen. Und dann ist es so, wir haben ein Budget pro Patient an Zeit, die die Pflegekraft mit den Patienten im Quartal umsetzen oder verwenden kann. Und hier müssen wir sagen, ja, setzen wir am Anfang schon klare Erwartungen mit den Patienten, wo wir mit den Patienten arbeiten und wo wir auch einfach nicht mehr unterstützen können. Das heißt, wir sind keine, ich sag mal, Case Manager, die auch, ja, Care Coordination oder koordinierende Funktionen im Gesundheitswesen übernehmen können, die dann auch bei Antragstellung und Terminfindung und Co. wirklich im Alltag unterstützen. Tatsächlich versuchen wir, den Patienten auch deutlich stärker selbst wieder in die Verantwortung zu nehmen und eben nicht das abzugeben. Es gibt natürlich Patienten, die müssen es abgeben, aber dann sind wir einfach die falschen Unterstützer in dem Fall. Und jetzt eher darum, dass wir so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe liefern. Das heißt, dass wir den Patienten erklären, dass sie selbst in Privacy sind. Sie selbst sind diejenigen, die dazu in der Lage sind, sicherzustellen, dass sie eben noch erleben können in einer guten gesundheitlichen Verfassung, wie ihre Enkelin die Schule abschließt. Und wir helfen dann nur den Patientinnen und Patienten, die richtigen Methoden an die Hand zu nehmen, um das auch wirklich dann im Alltag umzusetzen.
Du hast jetzt gerade so auch so ein schönes Zielbild natürlich formuliert. Ist es tatsächlich auch diese positive Programmierung auf ein Ziel hinweg, was euch hilft, dann auch dieses Problembewusstsein so zu schaffen, dass die Leute zur Veränderung bereit sind?
Ja, tatsächlich. Also leider muss man sagen, muss man die Patienten ja oft so ein bisschen aus ihrer Lethargie rausziehen. Das sind ja Menschen, die oft seit 20, 30 Jahren eben nicht in ihre Gesundheit investiert haben. Und um da die notwendigen Schritte dann anzugehen, auch wenn es erstmal kleine Schritte angehen, muss man oft ein Ziel haben, was oft so ein bisschen größer ist als man selbst. Also, dass man die zum Beispiel nicht der Tochter zur Last fallen will, weil man einfach selbst eher zum Problem will und die Tochter auch schon 3 Kinder hat und da will man jetzt nicht noch zusätzliche Probleme generieren. Und es sind oft solche Ziele, die man dann mit dem Patienten zusammen finden muss. Ich habe da auch eine ganz intensive Situation mal gehabt. Am Anfang, als wir Interviews gemacht haben mit Patienten, um so ein bisschen die Produktdefinition zu validieren. Und da habe ich einen Patienten interviewt, der dann irgendwann zu mir gesagt hatte, also ehrlich gesagt, ich bin schon außer Atem, wenn ich nur 2 Stockwerke nach oben laufe. Wieso soll ich den ganzen, ich sag jetzt einfach mal, Scheiß hier eigentlich noch machen? Und seine Frau saß daneben und die Frau guckt ihn an und sagt, ja, für mich. Und dann gucken sie sich die beide an und müssen beide flennen und wir mussten alle flennen. Das sind oft solche Themen, die man bei den Patienten dann rauskitzeln muss, die dann wirklich die Patienten nochmal motiviert, Dinge anzugehen, die sie eben in den letzten 20, 30 Jahren ein bisschen vernachlässigt haben.
Du sprichst jetzt einen ganz wichtigen Punkt an, Niklas. Das wäre eben auch eine Frage, die mir direkt angefallen ist, wie bindet ihr tatsächlich die Angehörigen ein? Weil dieses soziale Netz, ne, also eine ist ja die Leistung und die ärztliche Versorgung, aber es ist, glaube ich, unbestritten, dass dieses soziale Netz und der Rückhalt, ob jetzt familiär, Bekannten, Freundeskreis, immens wichtig ist. Wie schafft ihr das da tatsächlich, dieses soziale Netz mit einzubinden in die Laufzeit? Weil wir reden ja nicht jetzt von 12 Wochen, sondern wir reden ja tatsächlich von 12 Monaten und dann eine Verhaltensveränderung auf Lebenszeit.
Ja, also ich sag mal, da haben wir natürlich gewisse Ziele und man muss aber sagen, wir haben auch gewisse, ich sag mal, Limitationen. Also wir haben jetzt nicht nochmal ein eigenes Digitalprodukt nochmal für die Angehörigen oder für die Pflegenden, sondern wir versuchen schon mit den Patienten selbst zu arbeiten, aber es gibt dann einfach Situationen, wo man feststellt, dass der Herr, mit dem er hier arbeitet, vielleicht nicht selbst kontrolliert, was auf den Tisch kommt, sondern das wird halt von einer anderen Person im Haushalt übernommen und dann muss man halt in einem Videocall diese Person auch mal mit dazu holen und so versucht man schon die familiären Gegebenheiten von Patientinnen und Patienten zu berücksichtigen und auch zu nutzen, weil einfach, ja, wenn Patienten zum Beispiel alleine sind und einsam sind, dann ich sag mal, müssen wir natürlich auch irgendwie versuchen, dass wir jetzt nicht die soziale Stütze werden von den Patienten, sondern wir die Patienten dazu befähigen, wieder sich den Halt zu suchen, den sie wirklich im Alltag benötigen. Da muss man halt sagen, da versuchen wir viel, aber unsere Aufgabe ist am Ende, dass wir Krankenhausaufenthalte reduzieren. Und es ist zwar wichtig, dass der Patient sich sicher im Alltag bewegen kann und sich gut fühlt, aber wir versuchen uns dann schon stark auf die leitliniengerechten Verhaltensweisen immer wieder zu beziehen und nicht zu stark in die soziale Unterstützung dann zu diffundieren, sondern am Ende geht es bei uns darum, dass die Patienten regelmäßig zum Beispiel den Blutdruck messen, regelmäßig die Medikamente nehmen, regelmäßig die Ernährung auch mal nicht schleifen lassen. Und das sind dann die Themen, wo wir dann schon versuchen, immer wieder darauf zurückzukommen. Aber manchmal muss man da Zielsetzungen finden oder Unterstützung im Alltag finden, die halt andere Personen mit anschließt.
Ja, aber wie gesagt, ist glaube ich, wichtig und ihr versucht euer Menschen möglichst, ich glaube, der Grad zwischen Leitlinien gerecht und dann abzurutschen in so eine Sozialberatung, genau. Nenne ich es jetzt mal, ist wahrscheinlich relativ schmaler Grad, ganz klar, aber wichtig, dass man beide Seiten beleuchtet. Jetzt hattest du vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, ihr versucht über die Motivation und über kleine Erfolge, über Meilensteine eine nachhaltige Umsetzung sicherzustellen und auch teilnehmerorientierte Umsetzung. Jetzt hattest du vorhin einen Satz gesagt, den würde ich gerne mal aufgreifen. Du hast gemeint, dass ihr nach 12 Monaten schon auch gemessen werdet an den Erfolgen, an den Evidenzen. Wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, ihr macht da Selektivverträge mit Kassen und dann reportet ihr. Was reportet ihr da? Oder gibt es keine Reports? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, da habe ich jetzt eher drauf, ich sag mal, abgezielt auf die Begleitung und Evaluation von Selektivverträgen, die dann, nach Jahren dann umgesetzt oder auch evaluiert werden und dann auch Konsequenzen haben. Das heißt, am Ende werden wir daran gemessen. Es ist wichtig, dass der Patient sich aufgehoben fühlt und dass er sich auch unterstützt fühlt von der Kasse, weil wir im Endeffekt ja im Auftrag der Kasse agieren. Aber wir müssen auch sicherstellen, dass wir das auf einem, ich sag mal, medizinisch validen Weg tun und die Verhaltenswissenschaft dafür einsetzen, damit dem Patienten es nicht nur gut geht, sondern am Ende auch wirklich harte klinische Ergebnisse erzielt werden. Und dementsprechend ist das dann schon immer wieder ein Thema, wo wir uns stark dann von der sozialen Ebene in die Verhaltensweise von Gesundheitsgewohnheiten bewegen müssen.
Vielleicht da auch nochmal eine Rückfrage, weil wir natürlich auch viele Gründer und Gründerinnen in dem Bereich als Zuhörer haben. Jetzt hattet ihr ja zwei Herausforderungen, wo ihr auch auf diesen Gesundheitsmarkt gekommen seid. Zum einen musstet ihr eure Zielkunden ja davon überzeugen, Selektivverträge mit euch zu schließen und zum anderen auch noch die Zertifizierung als medizinisches Produkt irgendwie gewährleisten. Wie ist es euch initial gelungen, da die ersten Erfolge zu erzielen? Wie waren da eure Schritte? Gibt es da irgendwie Ratschläge, die du angehenden Gründerinnen und Gründern geben kannst in dem Bereich?
Also grundsätzlich sind wir ja noch ein junges Unternehmen mit knapp 2 Jahren. Und das heißt, ich bin da immer vorsichtig, da große Ratschläge zu geben. Ich glaube, was man grundsätzlich einfach sagen kann, ist, wir arbeiten in einem regulierten Umfeld und auch Kassen arbeiten in einem stark regulierten Umfeld, sagen wir es einfach mal so. Und ich sage mal, jedes regulatorische System tief zu verstehen selbst, aber auch sich die richtigen Menschen dazu zu holen, die einem erlauben, die Details zu verstehen, ist halt einfach wahnsinnig wichtig. Nur so kann man ein Geschäftsmodell entwickeln, was am Ende auch tragfähig ist und natürlich auch Medizinproduktentwicklung. Das ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen abstrakt, aber ich sag mal, wir kamen in dem Fall so Teile vom Team aus der Medizinproduktentwicklung, das heißt, so ein bisschen Erfahrung war dann da. Wir haben uns die richtigen Partner und Berater gesucht, um die Themen möglichst früh zu behandeln. Ich glaube, da ist einfach nur wichtig, dass man, wenn man weiß, man wird Medizinprodukt, dass einfach möglichst früh die richtigen Weichenstellungen da angeht. Sonst hat man das Problem, dass man zwar ein tolles Produkt entwickelt hat, aber wenn man dann den Schritt zum Medizinprodukt gehen möchte, das nicht in den Prozess entwickelt hat, der erlaubt, Medizinprodukte zu entwickeln. Weil interessanterweise wird im Medizinproduktbereich wenig getestet, ob das Medizinprodukt selbst dann sicher ist, sondern dass der Prozess, in dem man halt gearbeitet hat, dass der halt gewissen Qualitätskriterien entspricht. Und wenn man diesen Prozess nicht von vornherein beachtet hat, dann ist es einfach wahnsinnig schwer, ein Produkt, was ohne Medizinprodukt angefangen wurde, als Medizinprodukt zu drehen. Und wenn man nicht, ja, oder wenn man nicht das Feedback wirklich wahrnimmt, was einem Menschen, wie wahrscheinlich du, Matthias, die sich tief mit Kassen auskennen, wenn man dieses Feedback nicht sehr, sehr ernst nimmt und sehr, sehr wahrnimmt, auch wenn man manchmal überrascht ist, wie gewisse Incentivierungsströme funktionieren, dann hat man es, glaube ich, auch schwerer, als man es haben muss. Das heißt, glaube ich, da einfach früh sich die richtigen Menschen an die Hand zu holen und dann auch wirklich auf die zu hören.
Ja. Kann ich nur unterschreiben, aber ich finde auf der anderen Seite, und das ist schon wichtig, dass du solche Tipps geben kannst, aber du sagst, ihr seid erst knapp 2 Jahre am Markt, aber aus meiner Sicht habt ihr relativ viel richtig gemacht oder fast alles richtig gemacht, in der kurzen Zeit die Zertifizierung hinzusetzen als Medizinprodukt, frühzeitig die Entscheidung zu treffen, die richtigen Leute an Bord zu holen, das ist eben wichtig, ne? Muss man ganz klar sagen, spart Zeit und Geld. Und die Selektivverträge sind ja auch ein Ergebnis und oftmals sagt man ja mit Kassen 6, 9 Monate ist gar nichts am Ende des Tages für einen Selektivvertrag. Ja. Also von dem her ist es schon wirklich herausragend aus meiner Sicht, in so kurzer Zeit da die ersten Erfolge erzielt zu haben. Da vielleicht noch kurz ein kurzer Schwenk mit den Selektivvertragen. Kannst du da uns einen kurzen Einblick oder möchtest du uns einen Einblick geben, wo ihr gerade steht? Also habt ihr mit allen Kassen schon Selektivverträge oder nur mit bestimmten Gruppen? Wie sieht's da aus? Und vielleicht auch schon mal so ein bisschen einen Ausblick zu geben, ja, bis ihr alle Kassen unter Dach und Fach habt.
Ja, genau. Also da wollte ich gerade auch also alle Kassen ist, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemanden gibt, der das mal geschafft hat, aber würde ich gerne mal mitsprechen. Wir sind da auch wirklich noch am Anfang und tatsächlich ich kann nämlich noch gar nicht so viel davon sagen, weil jetzt die ersten Selektivverträge jetzt Q2 loslaufen. Deshalb bei uns ist momentan, ich sag mal, hochspannende Zeit, weil da natürlich jetzt die finalen Vorbereitungen getroffen werden. Vorher haben wir jetzt Verträge mit privaten Versicherungen gehabt und aber jetzt in die GKV-Welt zu kommen, ist natürlich nochmal eine andere Liga. Und ja, und dementsprechend, ja, kann man gegebenenfalls dann auf meinem LinkedIn oder sonstigen Account dann beobachten, welche Kassen da Stück für Stück dazukommen. Aber genau, da darf ich aktuell noch nicht so viel zu sagen, leider. Aber ich kann dir einfach nur, ich kann dir nur zustimmen, Matthias. Also, die Kassen, mit denen wir jetzt arbeiten, genau haben wir über 12 Monate vorher angefangen, zum ersten Mal zu sprechen. Also, dann daher ist die Timeline, die du genannt hast, absolut korrekt. Und da darf man auch nicht illusorisch sein. Ich habe schon gehört, es geht auch schneller, aber ja, wenn man so ein Versorgungsthema wie bei uns angeht, was nicht nur ein Marketinginstrument ist, sondern wirklich tief versorgungssteuernd auch für die Kasse eingesetzt wird, und braucht man einfach gewisse Zeit, und das sind auch viele Gespräche, und das die Timeline darf man also nicht unterschätzen, und ich habe mich darauf eingestellt und trotzdem bin ich immer wieder überrascht. Ne?
Okay, also wir werden auf jeden Fall dein LinkedIn-Profil im Auge behalten. Der Vorteil ist, wenn man nach und nach die Kassen abschließt, dann hat man auch immer wieder was zum Posten. Also wird es nicht langweilig. Ja. Lass uns doch nochmal einen weiteren Ausblick auch darauf basierend wagen. Wo siehst du denn Oskar Helf und auch dich als Person in den nächsten Jahren? Was sind eure wichtigsten Meilensteine vielleicht auch einfach?
Also grundsätzlich, ich sag mal, um so ein bisschen einen weiteren Ausblick erst zu nennen, ist, was wir sehen in der Versorgung ist, dass diese multimorbiden Chroniker am Ende mit 5 bis 10 Minuten Arztterminen, egal ob es Allgemeinarzt und Facharzt sind oder nur Allgemeinarzt oder nur Fachärzte, aber am Ende läuft es oft auf 5 bis 10 Minuten Arzttermine im Quartal hinaus. Und wir sehen einfach, dass das nicht ausreicht, um diese Patienten umfangreich zu versorgen. Das heißt, von einer episodischen 5 bis 10 Minuten Arztterminversorgung zu einer kontinuierlichen Versorgung für diese Art von Chroniker zu kommen, ist so ein bisschen das, was uns am Ende antreibt. Und ich sag mal, unsere Meilensteine sind im Endeffekt darauf ausgelegt. Das heißt, Wir versuchen jetzt, die ersten Selektivverträge erfolgreich umzusetzen, die dann Stück für Stück zu erweitern. Und hoffentlich, Matthias, wenn wir uns in ein paar Jahren wieder hören, dann kann ich sagen, dass wir alle Kassen da überzeugt haben. Aber selbst wenn das nicht so ist, also mit den, ich sag mal, entscheidenden Kassen da natürlich zusammenzuarbeiten. Und dann auch, ich sag mal, wir sind Venture Capital gefundet und unser Team, also wir haben ein Büro in London und ein Büro in Frankfurt. Wir sind grundsätzlich sehr international auch ausgerichtet von den vorigen Jobs. Das heißt, unser Anspruch ist auch schon, dass wir die Versorgung dann nicht nur in Deutschland verändern, sondern auch in weiteren europäischen Ländern. Und das wird uns dann ein paar Jahre begleiten, glaube ich, weil jedes Gesundheitssystem hat dann wieder seine ganz anderen liebevollen Herausforderungen.
Ja, also der Deal gilt, du wirst dann der Erste bei uns im Podcast sein, der deutschlandweit alle Kassen im Selektivvertrag hat. Na, genau, also der Deal zählt.
Das wird dauern, glaube ich, bis wir dann wieder sprechen.
Ja, wir sprechen auch dazwischen noch auf jeden Fall nochmal. Ja. Ich habe aber tatsächlich nur noch eine interessante Frage, glaube ich, auch was für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant ist. Du hast es gerade im Nebensatz erwähnt, nochmal kurz ganz auf das Thema Selektivverträge zurückzukommen. Du hast gerade die PKV auch nochmal angesprochen, dass ihr damit gestartet seid. Kannst du da vielleicht auch nochmal ganz kurz 2, 3 Unterschiede nennen oder gibt es überhaupt Unterschiede, wie ich einen Selektivvertrag in Anführungszeichen bei einer PKV platziere und in der GKV?
Ja, also der Unterschied ist einfach, dass man einfach das PKV nicht im SGB V arbeiten und dementsprechend ist es einfach kein Selektivvertrag, sondern es ist einfach ein Kooperationsvertrag dann zwischen dem Leistungsanbieter und der PKV und dementsprechend ist das ist normalerweise vom Umfang auch deutlich geringer als ein Selektivvertrag. Und dann haben, ich sag mal, PKV, je nachdem, andere Möglichkeiten, Dinge umzusetzen, ein bisschen andere Töpfe, von denen sie, die sie für solche Programme nutzen können. Und je nach PKV, ich sag mal, müssen PKV dann besonders in Marketing gerichtete Angebote, auch Marketing gerichtete Angebote setzen, was jetzt nicht zum Beispiel unser Thema wäre. Und andere haben einen starken Anspruch, auch das Leistungsangebot der Versicherten zu verbessern. Und je nach Profil der PKV passt man dann mehr oder weniger. Das heißt, wir fokussieren eher so auf 50-, 60-jährige Chroniker, die Hochkostenpatienten sind. Wenn man denen natürlich ein attraktives und ein besseres Angebot machen kann und gleichzeitig auch noch Kosten sparen kann, dann ist das nicht unattraktiv. Und die Gespräche, das heißt, mit PKV sind dementsprechend einfach weniger SGB-5 getrieben, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das heißt, man hat da ein bisschen mehr Spielräume, Dinge auszugestalten.
Ja, am Ende des Podcasts stellen wir immer auch gerne noch so ganz kurz persönliche Fragen, die jetzt gar nicht so sehr aus der Sicht von Oskar Helf kommentiert werden sollten, sondern eher aus deiner ganz persönlichen, subjektiven Sichtweise. Mhm. Und ich würde mal die erste Frage einfach reinschmeißen, bevor Matthias dann noch eine anschließt. Gibt es so ein Element im Tag, es könnte jetzt zum Beispiel Morgenroutine sein oder was auch immer, was du für dich in deinem Leben implementiert hast, um einfach einen gesünderen Tag zu verleben?
Ja, dadurch, dass wir eine Firma bauen, die sich viel um Routinen dreht, muss ich ja natürlich gewisse Dinge vorleben, mir selbst vorleben. Also aktuell starte ich noch ganz diszipliniert mit vielleicht nicht ganz so diszipliniert erstmal mit einer Tasse Kaffee, aber dann versuche ich ein bisschen Kraftsport mit ein paar funktionellen Elementen zu betreiben, bevor ich in den Tag starte. Aber mal gucken, wie lange ich das noch durchhalte, weil ich werde bald Vater und das wird wahrscheinlich einiges durcheinander werfen und dann mal gucken, wie routiniert das Ganze dann noch abläuft. Aber zumindest ist das, wie ich, ich sag mal, zumindest in jeden zweiten Tag starte.
Ja. Okay, also das Thema mit dem Vater, das machst du, die Erfahrung machst du selber, Niklas. Macht jeder seine Erfahrungen. Ja, genau. Alles gut, das wird alles gut. Genau. Die letzte Frage tatsächlich, bevor wir dann zum Abschluss kommen, Niklas, ist noch das Thema, es gibt ja Gesundheitsmythen, jetzt kommst du von außerhalb, bist in die Gesundheitsbranche Branche reingerutscht. Jetzt wirklich die Frage, gibt es irgendeinen Gesundheitsmythos aus deinem Blickwinkel, wo du sagst, hey, der ist völliger Blödsinn und der ist es einfach wert, aus der Welt geräumt zu werden.
Ja, ist vielleicht nicht völliger Blödsinn, aber was mich überrascht hat, ist, dass in den nephrologischen Leitlinien, also in Leitlinien der Nierenärzte, nicht drinsteht, dass man viel trinken soll. Und es heißt ja, man soll viel trinken für die Nieren. Und in den nephrologischen Leitlinien steht ganz normal drin, man soll 2 Liter am Tag trinken, so wie jeder andere Mensch auch. Aber dass da explizit drinsteht, dass man viel trinken muss, stimmt nicht. Und das hat mich sehr gewundert und ist vielleicht etwas, was man irgendwann mal aus der Welt schaffen sollte. Wobei mich dann ein Arzt auch darauf hingewiesen hat, dass das für ältere Menschen 2 Liter dann doch viel trinken heißt. Und dann ist wahrscheinlich wieder okay.
Genau. Und wenn man jetzt mehr über Oskar Helf oder über dich erfahren möchte, beziehungsweise sich mit euch auch austauschen möchte, wo kann man das denn am besten tun? Also wo findet man euch digital am besten?
Am besten einfach auf LinkedIn. Wir sind in dem Fall stark B2B ausgerichtet, das heißt jetzt nicht groß in anderen Social-Plattformen und gerne einfach uns auf unserer Oskar Health LinkedIn-Seite oder mich direkt über LinkedIn kontaktieren und sonst einfach eine E-Mail an info@oskar-health.com und versuchen wir darauf auch zu antworten.
Packen wir natürlich alles in die Shownotes, sodass ihr das einfach anklicken könnt. Ja, und ich, von meiner Seite aus schon mal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wir werden dich ja gleich nochmal in der nächsten Episode sozusagen hören. Und da wirst du ja noch ein bisschen was mit uns teilen, ganz praxisnah. Aber jetzt erstmal von meiner Seite vielen Dank, Niklas.
Ich bedanke mich.
Danke für deine Zeit, Niklas. Alles Gute. Danke.